Deutschlandfunk. Hintergrund.
Cyberangriff als beste Verteidigung. Hackbacks und die deutsche Sicherheit. Eine Sendung von Matthias Martin Becker.
Unsere Sicherheitsbehörden müssen die rechtlichen und technischen Instrumente haben, um politisch motivierte Kriminalität wirkungsvoll zu bekämpfen. Auch im Bereich der Cybersicherheit, wo wir noch zwei große Projekte als Bundesregierung und Parlament zu stemmen haben. Die aktive Cyberabwehr und das Internetsicherheitsgesetz 2.0.
Bundesinnenminister Horst Seehofer Mitte Mai. Er will Sicherheitsbehörden erlauben, auf Sabotage über das Internet mit Gegenmaßnahmen zu antworten. Kritiker nennen das Hackback, also zurückhacken.
Das ist immer die allerletzte aller Möglichkeiten, wenn alle anderen Abwehrmöglichkeiten versagen. Und wenn Sie sich vorstellen, einen größeren Angriff auf kritische Infrastruktur, nicht nur Energieversorgung, sondern Krankenhäuser und Ähnliches und alles gleichzeitig, dann kann eine solche Situation eintreten, wo eben die herkömmlichen Abwehrmöglichkeiten nicht mehr ausreichen.
Aktive Cyberabwehr, das können verschiedene Maßnahmen sein. Das eher harmlose Verfolgen digitaler Spuren zum mutmaßlichen Urheber, das Abschalten von Programmen oder sogar das Zerstören der Gerätesteuerung. Andreas Köhnen leitet die Abteilung Cyber- und Informationssicherheit im Bundesinnenministerium. Von Hackback will er nicht sprechen.
Ich hacke nicht zurück, ich greife nicht seine Infrastruktur an, weil er meine angreift. Das impliziert das Wort Hackback immer und darum lehne ich das Wort Hackback ab. Es geht um eine Gefahrenabwehr, es geht darum, die Gefahr, die durch einen Angriff droht, zu beenden und Hackback passt da einfach nicht.
Beamte sollen Internetserver übernehmen, Zugangssperren und Verschlüsselung überwinden dürfen. In den Schubladen des Innenministeriums liegt ein Entwurf für ein Gesetz, das solche Maßnahmen ermöglichen soll.
Das ist ein Prozess, der dann nochmal Gesetzgebung notwendig macht, in einer weiteren Runde hinter dem IT-Sicherheitsgesetz und hinter der Änderung etwa des Verfassungsschutzgesetzes. Dann in den nächsten Schritten natürlich auch eine Festlegung bedarf, welche Behörde das nun tatsächlich für die Bundesrepublik Deutschland ausführen soll in einem Krisen- oder Katastrophenfall.
Bis es soweit ist, wird noch einige Zeit vergehen. Selbst das angekündigte Gesetz zur IT-Sicherheit 2.0 ist innerhalb der Großen Koalition umstritten. Innen- und Justizministerium konnten sich bis jetzt nicht auf einen Entwurf einigen. Die sogenannte aktive Cyberabwehr passt nicht recht ins Gefüge der deutschen Sicherheitsbehörden. Andreas Köhnen findet, der Bundesnachrichtendienst sei am besten dafür geeignet. Aber der hat bisher keine polizeilichen Eingriffsrechte, sondern soll eigentlich nur Informationen sammeln. Gefahrenabwehr ist Sache der Polizei, damit Ländersache. Innenminister Seehofer will deshalb das Grundgesetz ändern.
Wenn man bei solchen Szenarien zu dem Ergebnis kommt, dass es die Länder alleine nicht schultern können, gehört es zu unserer Pflicht, uns auf eine solche Situation rechtlich vorzubereiten. Wenn wir sie nie brauchen, wäre es mir am liebsten.
Im Bereich der Cyberabwehr arbeiten Nachrichtendienste und Polizei eng zusammen. Das ist bürgerrechtlich brisant. Das verfassungsrechtliche Trennungsgebot sieht eigentlich vor, diese Bereiche auseinanderzuhalten, um übermächtige und unkontrollierbare Apparate zu verhindern.
Und noch ein dritter Akteur ist mit im Boot, das Militär. Seit gut 2 Jahren verfügt die Bundeswehr über ein eigenes Kommando Cyber- und Informationsraum, kurz CIR. Fritz Felgentreu, der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, begründet.
Der Grundgedanke ist, wie können wir eine Verteidigungsfähigkeit im Cyberraum aufbauen? Das ist ja unser großes Problem, dass über den Cyberraum auf einmal Bedrohungen entstanden sind, die die Schwelle eines normalen Hackerangriffs überschreiten können, sodass sie die Intensität eines militärischen Angriffs bekommen.
Wenn die Bundeswehr im Ausland oder gar im Inland in IT-Netze eindringt, agiert sie in einer rechtlichen Grauzone. Der General Ludwig Leinhoß, dem das Kommando CIR untersteht, forderte deshalb kürzlich, den, Zitat, digitalen Verteidigungsfall rechtlich zu regeln. Tobias Pflüger, der verteidigungspolitische Sprecher der Linken, hält davon wenig.
Wenn man diesen Bereich genauso behandelt wie Land, See, Luft, dann ist es klar, dass die Grundgesetzvorgaben gelten. Und das heißt klipp und klar, Angriffsaktionen durch die Bundeswehr wären vom Grundgesetz logischerweise nicht gedeckt.
Good morning, Cyber Warriors around the world. Welcome to Locked Shields 2019.
At the toughest cyber exercise in the world, it's not important whether you're civilian or military. The only thing that matters is the color of your T-shirt.
Im Frühjahr übte die NATO für den Cyberkrieg. Am Manöver Locked Shields, das von Estland aus koordiniert wurde, nahmen auch deutsche Soldaten teil. Das Szenario? Eine Hackergruppe, die einer ausländischen Macht nahesteht, streut Fake News, Propaganda und Desinformation, um die Bevölkerung zu verunsichern. Gleichzeitig versucht sie, die Kontrolle über die Wasserwerke zu übernehmen und die digital gesteuerte Chlorzufuhr hochzufahren, um das Trinkwasser zu vergiften.
Wie realistisch sind solche Szenarien und was könnten offensive Maßnahmen gegen solche Angriffe ausrichten? Die Rede ist von Cyberkrieg und Cyberwaffen. Aber viele Informatiker sehen die militärische Ausdrucksweise skeptisch. Zum Beispiel Rainer Rehack vom Berliner Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft.
Die Munition in Anführungsstrichen sind also die Kenntnis von Sicherheitslücken, die dann mit kleinen Softwarestückchen, die das ausnutzen, sogenannten Exploits, in die Tat umgesetzt werden kann, um dann fremde Systeme zu übernehmen, auszulesen oder auch herunterzufahren.
Der Cyberwar folgt anderen Regeln als der konventionelle Krieg. Zum Beispiel wird er nicht erklärt. Er findet im Geheimen statt. Die großen Cybermächte Amerika, China und Russland versuchen, die Netze der anderen zu infiltrieren, sich Zugang zu verschaffen, um Informationen und Sabotagemöglichkeiten zu erlangen. Aber sie kommen dabei niemals aus der Deckung.
Es ist quasi unsichtbar, wer wohin irgendwelche Raketen schiebt. Und wenn Raketen einschlagen, dann ist es auch nicht klar, woher die überhaupt kamen. Diese Idee, da gibt es einen Angreifer auf der anderen Seite und ich schlage zurück, um den zu stoppen, das greift gar nicht in der Art, wie IT-Angriffe eigentlich funktionieren.
Experten für IT-Sicherheit nennen dieses Problem, zu klären, woher ein Angriff kommt, die Attribution. Anhand von digitalen Spuren versuchen sie herauszufinden, wer einen Computer oder ein Netzwerk manipuliert hat. Aber, erklärt der Kryptograf Rüdiger Weiß von der Beuth-Hochschule für Technik, solche Analysen lieferten höchstens plausible Wahrscheinlichkeiten. Hackback-Maßnahmen hält er für unverantwortlich.
Es ist psychologisch unter Umständen sogar teilweise nachvollziehbar, dass sie sagen, wenn die anderen es haben, möchten wir es auch haben. Wenn auf dem Oktoberfest Leute Bierflaschen durch die Luft werfen, dann sollte ich das nicht machen, weil es andere Leute machen. Ich sollte auch nicht die Bierflaschen blind in die Richtung werfen, woher ich meine, dass die Bierflasche kommt. Das würde unter Umständen sehr schnell eskalieren. Und so ist es vielleicht ein bisschen zu bildlicher Vergleich eigentlich auch mit den Angriffen im Netz.
Die Urheber einer Cyberaktion sind nur schwer zu identifizieren. Ihre Infrastruktur dann zu treffen, ist noch schwieriger. Und ein weiteres Problem kommt hinzu, betont Rüdiger Weiß. Die Angriffe beruhen auf bislang unbekannten Software-Schwachstellen, sogenannten Zero-Day-Exploits. Solche Exploits verbreiten sich aber in der Regel mit der Zeit. Zunächst nutzen andere Staaten sie, dann Kriminelle.
Es ist ein drastisches Problem, dass alle Sicherheitslückenprogramme sind, die angegriffen werden könnten. Und jede Backdoor ist natürlich eine offene Wunde.
Im Cyberkrieg muss ein Staat die Schutzmaßnahmen seiner Gegner umgehen. Anders gesagt, er braucht Hacker.
Ich bin auch ein unabhängiger IT-Sicherheitsforscher, aber eben auch Hacker. So würde ich mich schon bezeichnen. Ich mache gern Sachen kaputt und das mache ich beruflich und auch in meiner Freizeit.
Thorsten Schröder ist Geschäftsführer der Firma ModZero. Sein Unternehmen hat sich auf die Suche nach IT-Schwachstellen spezialisiert. Schon auf der Internetseite, branchenüblich schlicht gehalten, wird klargestellt:
Wir lehnen das halt ab, dass unsere Dienstleistung oder unsere Produkte für militärische oder nachrichtendienstliche Zwecke verwendet werden. Nee, da bin ich einfach nicht mit dabei.
Der Markt für Sicherheitslücken hat sich verändert, berichtet Thorsten Schröder.
Die sind sehr selten geworden, das heißt aber auch, dass wenn es einen Exploit gibt, der einmal durch das gesamte Telefon durchmarschiert, dann ist der sehr viel wert. Da haben sich Firmen auf dem Markt etabliert, die handeln mit Schwachstellen. Das heißt, die werben gezielt auf Hackerveranstaltungen und sagen halt hier, wenn ihr da mal irgendwie eine Sicherheitslücke gefunden habt, dann meldet die doch nicht an den Hersteller, sondern kommt zu uns. und dann überbieten die sich da gegenseitig auf den Hacker-Veranstaltungen. Also für so einen, ich sag mal, so einen Jailbreak-Exploit gehen halt locker $500,000 über den Tisch. Und dann gibt es halt unabhängige Forscher, die sagen, ich kann davon prima leben, ne? Wenn ich hier irgendwie einmal im Jahr einen fetten Bug finde in diesen großen, breit eingesetzten Produkten, dann verkaufe ich die halt für 500.000 oder 200.000 und damit komme ich gut über die Runden.
Auf diesem schwarzen und grauen Markt treten immer mehr Staaten im Zuge des Cyberwar als Käufer auf. Ohne Softwarefehler keine offensiven Maßnahmen. Viele der sogenannten Broker zeigen ein moralisch fragwürdiges Geschäftsgebaren, kritisiert Thorsten Schröder.
Die beliefern halt Dienste und Staaten, die auch offenkundig eben Dissidenten jagen und umbringen. Ne? Das ist eben auch ein Grund, weswegen ich halt mit dieser Branche so nichts zu tun haben möchte.
In Deutschland ist das Innenministerium sowohl für die IT-Sicherheit zuständig als auch für die öffentliche Sicherheit. Vor 2 Jahren wurde die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, kurz CITES, eingerichtet. Ihre Aufgabe? Den Diensten und der Polizei Zugang zu Daten auf Smartphones und Laptops verschaffen. Dafür sind häufig unverbrauchte, also bisher unerkannte Sicherheitslücken notwendig. Gleichzeitig aber ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI dafür zuständig, solche Zugänge möglichst schnell zu schließen. Und dieses Amt gehört ebenfalls zum Innenministerium.
Künftig sollen die Netzbetreiber ihre Anlagen vom BSI zertifizieren lassen und bekannt gewordene Sicherheitslücken melden. Aber sie befürchten, dass solche Informationen über die CITES an die Polizeibehörden und Dienste weiterwandern könnten, was bei vielen Kunden, die auf Vertraulichkeit Wert legen, schlecht ankommt. Bei einer Bundestagsanhörung von Sachverständigen im April dieses Jahres erklärte Klaus Landefeld vom Verband der Internetwirtschaft.
Also wir sehen es so, dass tatsächlich eine Klarstellung erfolgen muss, dass das BSI unabhängig von den Erwägungen anderer Stellen, anderer Sicherheitsbehörden arbeiten kann und auch ausschließlich der Verbesserung der Sicherheit von IT-Systemen und Netzen verpflichtet ist.
Alle Oppositionsparteien außer der AfD fordern mittlerweile, das BSI aus dem Innenministerium herauszulösen. Der Grüne Konstantin von Notz sprach bei der Anhörung dessen Präsidenten Arne Schönbohm direkt an.
Ich frage Sie jetzt mal zugespitzt, Herr Präsident. Ihren Sprechzettel hier für die Anhörung, da guckt aber das BMI nicht vorher drüber, was Sie hier sagen. Also Sie wissen ja, ich kämpfe sehr hart für Ihre Unabhängigkeit. Aber es würde natürlich helfen, wenn Sie als Präsident da auch mal Stellung beziehen. Denn das wäre tatsächlich ein wichtiger Baustein.
Herr von Notz hat mich gebeten, Stellung zu beziehen zum Thema Unabhängigkeit des BSI. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Die Frage ist immer die, und das ist ja das, was bei Ihnen dahinter steht, es gibt ja immer so ein Gefühl, auch teilweise bei den Sachverständigen nach dem Motto, dort werden irgendwelche Schwachstellen an irgendwen weitergegeben. Jetzt bin ich seit gut 3 Jahren in diesem Amt und in dieser Funktion. Ich bin noch nie irgendwo gehindert worden, dafür zu sorgen, eine Schwachstelle dementsprechend schnell zu schließen. Ja. Ja, klar, ich weiß, ist ja öffentlich, alles klar. Ich fühle mich in der jetzigen Phase, so wie wir gerade alle zusammenarbeiten, sehr, sehr wohl.
Aber wenn Sie die Auffassung hätten, Hackbacks sind des Teufels, können Sie das sagen als Präsident im Weisungsstrang Fach- und Rechtsaufsicht des BMI? Können Sie das sagen?
Natürlich kann ich es sagen. Die Frage ist, wie oft ich das sagen kann, aber ich kann es schon sagen.
Ich bin nicht grundsätzlich gegen Hackbacks, ich bin nur gegen den leichtfertigen Einsatz davon.
Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Forschungsgruppe Sicherheitspolitik.
Also mindestens seit 2016 haben wir eine offensivere Gangart in der deutschen IT-Sicherheitspolitik. Davor war das Ganze in erster Linie zivil und defensiv orientiert. Und mit 2016 haben wir das neue Weißbuch, was einen offensiveren Touch drin hat. Wir haben den Aufbau des Organisationsbereichs Kommando Cyber- und Informationsraum. Wir haben die Schaffung der CITES. Und das sind alles Pflöcke, die da eingeschlagen werden, um in eine offensivere Richtung zu gehen.
Matthias Schulze bemängelt, es sei kein Gesamtkonzept erkennbar und warnt vor ungewollten Folgen.
Wir bauen Offensivfähigkeiten auf, haben aber keine Strategie, wie wir damit umgehen wollen. Denn es ist zu erwarten, wenn man sich so ein bisschen die Interaktionen von Cybermächten anguckt, dass da getestet werden wird, was wir da tun. Also offensive Cyberakteure werden testen, wie es mit unserem politischen Willen bestellt ist, diese Fähigkeiten auch zu benutzen.
Tatsächlich stehen die Weltmächte in einem verschärften digitalen Wettrüsten. Vorangetrieben wird es von den militärisch stärksten unter ihnen: China, Russland, Europa und an der Spitze die Vereinigten Staaten.
Resilience, though, isn't enough. We also must be prepared to respond.
Der US-Vizepräsident Mike Pence hielt vor einem Jahr eine Rede zur amerikanischen Cyberstrategie.
Our administration has taken action to elevate the United States Cyber Command to a combatant command, putting it on the same level as the commands that oversee our military operations.
Unsere Regierung hat begonnen, das Cyberkommando der Vereinigten Staaten mit den anderen Teilstreitkräften gleichzustellen. Die Zeiten, in denen unsere Gegner uns ungestraft mit Cyberattacken angreifen konnten, sind vorbei. Unser Ziel bleibt, amerikanische Sicherheitsbehörden werden in der digitalen Welt genauso dominant sein wie in der physischen.
In the digital world as we are in the physical world.
Das ist eine sehr aggressive, offensive Cyberdoktrin. Im Gegensatz zu den westeuropäischen Doktrinen, die eher defensiv und auf Verteidigung ausgelegt sind, argumentieren die Amerikaner, okay, Abschreckung funktioniert im digitalen Raum sowieso nicht. Deswegen versuchen wir das Ganze operativ zu lösen, indem wir die Angreifer des Gegners permanent binden, weil wir sie damit beschäftigen, unsere eigenen Cyberangriffe abwehren zu müssen.
In dem entsprechenden Strategiepapier des Verteidigungsministeriums wird der Ansatz mit Persistent Engagement und Defending Forward beschrieben. Dauerhafte Konfrontation und Vorwärtsverteidigung. Konkret heißt das, andauernde Infiltrationsversuche der Netze der Gegner und Beobachtung ihrer Aktivitäten.
Das heißt, es findet nicht mehr nur im eigenen Netzwerk statt, sondern auch im Netzwerk des Gegners und auch in alliierten Netzwerken. Kann also durchaus sein, dass amerikanische Cyber-Command-Hacker in deutschen oder europäischen Netzwerken Defend Forward spielen und mit russischen oder mit iranischen Hackern interagieren.
Ist das US Cyber Command in deutschen Servern aktiv? Platziert dort womöglich digitale Hintertüren? Andreas Köhnen vom Bundesinnenministerium.
Also Schadsoftware in deutschen Systemen ist sicher eine unakzeptable Sache, egal von wem sie implementiert wird oder woher es kommt. Wir streben Systeme an, die präventiv sauber gesichert sind, die keine Schadcodes enthalten. Das ist sicher an keiner Stelle und durch niemanden für deutsche Infrastrukturen akzeptabel. Das sehe ich aber auch nicht. Ich sehe keinen Punkt, wo etwa so etwas von unseren amerikanischen Freunden auch nur verlangt oder intendiert würde.
Am Donnerstag dieser Woche wird das Innenministerium seinen Bericht zur Lage der IT-Sicherheit vorstellen. Neuigkeiten zur aktiven Cyberabwehr sind nicht zu erwarten. Aber es wird wieder einmal deutlich werden, wie verwundbar unsere digitale Infrastruktur ist. Der Informatiker Rainer Rehag vom Berliner Weizenbaum-Institut fordert deswegen, sich auf die Defensive zu konzentrieren.
Wenn ich so viel Geld in die Hand nehme und Kompetenzen aufbaue, warum denn dann das dann nicht richtig machen? Was weiß ich, die Agentur für Softwareverteidigung, wenn es unbedingt militärisch klingen soll. Mit dieser aktiven Cyberverteidigung kaschieren wir eigentlich, dass wir unsere normale IT-Sicherheit eigentlich überhaupt nicht im Griff haben.
Das war der Hintergrund. Cyberangriff als beste Verteidigung? Hackbacks und die deutsche Sicherheit. Eine Sendung von Matthias Martin Becker. Redaktion Ulrike Winkelmann.